Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Ich freue mich, dass so viel Interesse da ist, etwas über das Wesen der menschlichen Seele zu erfahren, aus der Sicht Rudolf Steiners, aus der Sicht der Anthroposophie heraus. Und ich möchte den Vortrag heute, wie immer, eigentlich sehr interaktiv mit Ihnen gestalten, um ein modernes Wort zu gebrauchen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, Einwürfe, Einwendungen haben, bitte melden Sie sich nur. Ich habe zwar ein Konzept da liegen, aber meistens halte ich mich eh nicht dran. Also es soll sehr, sehr lebendig und frei sein. Und wir wollen uns einfach ein paar Fragen stellen, was denn das ist, die Seele des Menschen. Gibt es das überhaupt oder ist das nur ein Schlagwort? Nicht wahr? Heute wird es eher ja nur als Schlagwort meistens gesehen. Aber welche Realität könnte hinter der menschlichen Seele stecken? Wie kann man sie überhaupt erfassen, was das ist? Nicht, weil jeder glaubt, ja, er weiß, was die Seele ist, aber eigentlich wissen wir sehr wenig darüber. Das Wort ist zwar gebräuchlich, aber was es genau meint, das ist gar nicht so leicht zu fassen. Es ist schon gar nicht leicht, in wissenschaftliche Definitionen zu fassen. Und wenn man ehrlich sein muss, die Wissenschaft selber geht ja gar nicht so wirklich an das Wesen der Seele heran. Ich meine, man beschäftigt sich mit Nervenfunktionen, mit Sinnesfunktionen, allem Möglichen. Das lässt sich sehr konkret umreißen, in klare Begriffe fassen. Aber was ist die Seele des Menschen? Die Seele des Menschen hat etwas zu tun einmal mit unseren Bewusstseinserlebnissen. Wenn wir keine Seele hätten, hätten wir unsere Bewusstseinsphänomene nicht. Also die Seele hat etwas zu tun mit den Bewusstseinsphänomenen, erreicht aber teilweise darüber auch hinaus, wie wir dann noch sehen werden. Aber sagen wir mal so, aus der alltäglichen Erfahrung heraus jetzt gesprochen, gar nicht wissenschaftlich noch irgendwie gesprochen, hat Seele etwas damit zu tun, dass wir nicht nur in der Welt leben, sondern sie auch erleben können. Das heißt, wir nehmen die Welt wahr, wir knüpfen daran vielleicht Gefühle, alles mögliche, Emotionen werden in uns rege, Triebe vielleicht geweckt, Begierden geweckt, alles mögliche, das hat mit der Seele etwas zu tun. Der Stein, das Mineral hat das nicht. Die Pflanze hat es auch nicht eigentlich. Obwohl da oft so die Fragestellung manchmal auftaucht, ja, empfinden Pflanzen etwas? Und es wird ja oft davon gesprochen, zum Beispiel Pflanzen reagieren sehr gut auf klassische Musik etwa und weiß nicht, Techno-Rock oder irgend sowas mögen sie nicht so besonders, da gedeihen sie nicht so gut. Stimmt vielleicht bis zu einem gewissen Grad, sagt aber noch lange nicht, dass die Seele etwas, die Pflanze etwas erlebt dabei innerlich. Das heißt, dass sie innerlich etwas empfindet dabei, sie reagiert darauf. Ich meine, reagieren tun alle möglichen Dinge auf etwas. Selbst der Mausefalle reagiert auf eine Maus und schnappt zu, aber sie erlebt sicher nichts dabei, die Mausefalle. Die Maus vielleicht schon, nämlich ihr Ende, aber das ist ein kurzes, aber heftiges Erleben. Also diese Erlebensfähigkeit, die teilen wir, da sind wir jetzt auch gleich beim Thema wieder, teilen wir in gewisser Weise mit den Tieren auch. Also die Tiere sind ganz eindeutig auch erlebensfähig. Die Pflanzen nicht, aber die Tiere sehr wohl. Allerdings in sehr unterschiedlichen Graden. Also wenn man so bei niederen Tieren anfängt, weiß nicht, ein Regenwurm erlebt auch was. Es ist halt nur ein sehr, sehr dumpfes Erleben, das er hat, aber vielleicht ein sehr, sehr wohliges Erleben, wenn er da durch die feuchte Erde kriecht und das eine sehr saftige Erde ist, eine sehr fruchtbare Erde ist, mag sein Regenwurm durchaus was erleben dabei, aber es ist kein sehr klares Erleben und schon gar nicht macht er sich dadurch ein sehr klares Bild von der Welt als Ganzes. Ich meine, seine Welt besteht darin, diesen wunderbaren Geschmack der feuchten Erde zu spüren, in dem lebt der Regenwurm auf und mehr ist es nicht. Aber das ist vielleicht eine ganz tolle Welt für den Regenwurm, ist halt die Regenwurmwelt. Und andere Tiere mögen ganz anderes erleben. Und die Frage ist, wodurch kommt dieses Erleben zustande? Und wo ist vielleicht aber auch der Unterschied zwischen dem Erleben des Tieres oder der Tiere überhaupt im Allgemeinen und dem Erleben des Menschen? Es ist ja heute auch in der Wissenschaft sehr gebräuchlich, den Menschen eigentlich so einfach nur an das Ende der Tierreihe zu stellen, sozusagen als das höchste Tier, als das Alpha-Alpha-Alpha-Tier. Aber vielleicht gibt es da doch auch noch einen wesentlichen Sprung vom Tier zum Menschen, auch im ganzen Bewusstseinsleben, wo wesentliche Unterschiede vielleicht drinnen sind. Aber gerade das sinnliche Erleben der Welt, das teilen wir mit den Tieren. Wobei es aber eben große Unterschiede gibt, wenn man etwa diesen Regenwurm hernimmt oder wenn sie hernehmen einen Hund. Nur ein Hund mit seinem wunderbaren Geruchssinn. Also ein Hund hat dann etwa 1 Million mal stärkeren, feineren Geruchssinn als wir haben. Für ihn besteht die Welt aus einer unglaublich reichen Mischung von Düften, von Duftspuren. Eine Welt, die für uns praktisch nicht vorhanden ist, zumindest nicht für unser bewusstes Erleben. Ich meine, wenn es irgendwo sehr stinkt, merkt man es natürlich auch, und wenn ein wunderbares Parfum wo duftet, dann zieht uns das vielleicht auch an, aber so diese ganzen feinen Nuancen an Wohlgerüchen, an vielleicht nicht so wohligen Gerüchen, die der Hund mitbekommt, von dem erleben wir nichts. Der Hund lebt in einer ganzen Geruchswelt, die für uns schlichtweg nicht vorhanden ist. Jedenfalls nicht für unser Erleben vorhanden ist. Also das heißt, das, was man mit dem Bewusstsein erleben kann, und das ist vielleicht schon mal eine sehr wichtige Feststellung, das kann ein sehr weites Spektrum ausmachen. Und wir sollten es, vor allem wir als Menschen, nicht den Fehler machen, zu glauben, mit den Grenzen unseres Bewusstseins sind auch die Grenzen der Welt als solche gegeben. Also wir nehmen mit unserem Bewusstsein einen sehr eng begrenzten Teil nur wahr. Und guten Abend. Kommen Sie nur. Wir werden das dann später noch genauer behandeln. Also wie weit auch vielleicht die Grenzen des menschlichen Bewusstseins veränderbar sein können. Oder ob das einfach durch die körperliche Natur, die wir haben, fest vorgeschrieben ist in bestimmten Grenzen und es darüber hinaus nichts gibt. Wenn wir das sinnliche Bewusstsein ansprechen, ist eines sehr deutlich, dass zum Zustandekommen des sinnlichen Bewusstseins die Sinnesorgane eine große Rolle spielen. Und das sind sehr deutlich körperliche Organe, weil ja oft auch die Frage entsteht, auf die wir auch dann noch natürlich näher eingehen werden, kann die Seele ohne Körper existieren, was passiert mit der Seele nach dem Tod, das sind ja auch eventuell Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann, egal wie man sie jetzt beantwortet, aber fragen darf man alles, nicht wahr? Ob Sie jetzt die Antworten glauben, die ich Ihnen gebe, aber ich werde Ihnen gar keine Antworten geben, wir werden einfach suchen gemeinsam nach Antworten, vielleicht finden wir irgendein bisschen etwas. Aber wenn es um das sinnliche Bewusstsein geht und die Wahrnehmung der sinnlichen Welt, an der aber die Seele sicher beteiligt ist, weil sonst wird es uns nicht bewusst werden, dann ist auf der anderen Seite auch klar, dass wir dazu leibliche Organe brauchen. Also mindestens die Sinnesorgane und die Nerven, die daran angeschlossen sind und sicher auch trägt unser Gehirn dazu bei. Und den Rest des Organismus brauchen wir auch, dass die überhaupt existieren können, weil ohne Rest des Körpers wird das auch alles nicht funktionieren. Also der Körper spielt zumindest für die sinnliche Wahrnehmung, für das sinnliche Erleben der Seele eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn ein bestimmtes Sinnesorgan geschädigt ist, dann ist uns der durch dieses Sinnesorgan vermittelte Wahrnehmungskreis einfach nicht zugänglich. Also wenn wir eine Beschädigung in den Augen haben oder im Sehnerv, dann ist uns die Welt der Farben und des Lichtes verschlossen. Und die Tiere, das haben wir am Beispiel des Hundes schon angedeutet, haben teilweise viel schärfere Sinnesorgane noch als der Mensch. oft sehr einseitig spezialisiert, beim Hund eben beispielsweise dieser Geruchssinn, auf den er ganz besonders ausgerichtet ist. Das Sehen ist weniger ausgeprägt, beim Hund hören tut er noch ganz gut, sogar in den Ultraschallbereich hinein, also da kann man dann die Hundepfeife verwenden, der Mensch hört sie nicht, aber der Hund reagiert sehr wohl darauf. Also andere Bereiche der Welt, die entdeckt werden, je nachdem, wie die Sinnesorgane gebaut sind. Und bei Menschen ist es, möchte ich sagen, so alles im Mittelmaß irgendwo. Tiere sind einseitig spezialisiert, der Mensch ist spezialisiert auf nicht spezialisiert sein. So von allen ein bisschen was. Nach keiner Seite zu viel und nicht zu wenig, so also ein Mittelmaß. Also das macht vielleicht die besondere Stellung des Menschen aus irgendwo. Das Tier ist in gewisser Weise körperlich einseitig, in manchen Bereichen oft im Grunde weiterentwickelt als der Mensch, nämlich. Wir sind, was uns auszeichnet, ist, dass wir zurückgenommen sind in einer gewissen Weise, sogar in der körperlichen Entwicklung. Und, Musik im Hintergrund, macht nichts. Macht nichts, ein bisschen Musik schadet nichts. Ist besser, als wenn es klingelt, heftig. Ist alles ein Beispiel für die sinnliche Wahrnehmung. Ja, also die Tiere sind sehr, sehr spezialisiert und das ist interessant, wenn man sich die Entwicklung, und zwar jetzt die embryonale Entwicklung und dann später die Entwicklung des kleinen Kindes und vergleicht mit der Entwicklung des Tieres, dann ist es so, dass das sehr auffällig ist, dass der Mensch eigentlich viel näher in seiner Entwicklung stehen bleibt bei der Embryonalphase als das Tier. Also zum Beispiel ein Affenembryo schaut in der ersten Zeit noch sehr, sehr ähnlich aus wie ein Menschenembryo. Und auch selbst das neugeborene Affenbaby von der ganzen Kopfform, von der Kiefergestaltung und so weiter, ist noch sehr ähnlich einem Menschenbaby. Und dann, wenn es ausgewachsen ist, dann kommen die Kiefer da immer mehr vor, dann entstehen die dicken Augenbrauen, Wülste und das. Das heißt, das Tier geht mehr in eine einseitige körperliche Entwicklung hinein und der Mensch bleibt aber näher eigentlich dem Embryonalstadium und ist dadurch aber auch flexibler. Und was den Menschen an, sagen wir mal, körperlichen, aber einseitigen körperlichen Fähigkeiten fehlt, das kann er aber durch seine stärkere Bewusstseinstätigkeit, durch seine Geistestätigkeit dann bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Nicht wahr, wenn wir nur auf unsere körperlichen Organe nach außen hin angewiesen werden, werden wir der Tierwelt völlig unterlegen. Aber wir machen das durch unseren Verstand dann mehr als wett. Das heißt, die Entwicklung, die beim Tier nach außen geht, zieht sich bei uns mehr ins Innere zurück, führt dann namentlich zu dieser sehr starken Gehirnentwicklung. Also auch eine körperliche Entwicklung, aber jetzt mehr nach innen gerichtet, nicht nach außen. Beim Tier ist alles viel mehr nach außen gerichtet. Und viel mehr überhaupt betont beim Tier die unteren Körperpartien. Wenn Sie sich das anschauen, beim Tier spielt die Nase, der Rüssel, die Unterkiefer, das alles geht weit nach vorne und die Stirne, der obere Bereich geht eigentlich sehr zurück. Also man kann eigentlich wunderbar so einen Gedanken verwandeln, den Menschenkopf in einen Tierschädel, wenn man dann die Unterkiefer vorschiebt, die Nase vorschiebt, das da oben ein bisschen zurückschiebt, dann kommt schon zumindest irgend so ein Affal oder irgendwas heraus. Also die Umformung des Menschen zum Tier in der Fantasie, das geht eigentlich sehr leicht. Und im Grunde passiert auch nichts anderes in der Entwicklung vom Embryo aus, dass halt das Tier weitergeht und der Mensch dann irgendwo stehen bleibt und die Entwicklung nicht mehr nach außen treibt, sondern nach innen treibt. Und dann als wesentliches Organ für, sagen wir mal, für unser Seelenleben das Gehirn entwickelt. Also damit haben wir schon was Zweites Wesentliches, was aber auch jetzt sehr deutlich an den Körper gebunden ist, nach außen die Sinne, nach innen die Gehirnentwicklung. Diese sehr starke Gehirnentwicklung, die in der Menschheit dann begonnen hat und eigentlich sehr, sehr rasant begonnen hat, das ist ja interessant, dass solche Entwicklungen in der Natur draußen sehr sprunghaft vor sich gehen. Also das taucht einmal auf und geht dann sehr schnell vor sich und erreicht relativ bald einen sehr, sehr ausgeweiteten Zustand, wo die Gehirngröße dann schon bei den ersten Frühmenschen schon sehr nahe eigentlich unserer liegt, wenn man sie vergleicht mit den Tieren. Da ist eigentlich ein relativ großer Sprung dann. Bei den Affen ist noch so ein gewisser Übergang. Aber das ist eben die Frage, wer von wem abstammt, das ist wieder ein anderes Kapitel. Also das Gehirn, das sich ausbildet nach innen. Interessant ist, dass das auch zugleich eine Veränderung bewirkt im Aufbau der Sinnesorgane. Bei den Sinnesorganen der Tiere, bei den Augen etwa oder auch beim Geruchssinn, namentlich des Hundes, ist es so, dass sehr viel, das nennen wir es einmal, Reizverarbeitung, also die Sinne nehmen etwas von außen auf, Reize von außen auf, die dann irgendwie auf die Nerven übertragen werden, und in diesem ganzen Nervensystem passiert ja etwas mit diesen Reizen, die von außen kommen. Es passiert also so eine Art Verarbeitung, würde man sagen, Datenverarbeitung, die drinnen passiert. Also es kommt nicht einfach unverändert so in das Innere des Tieres oder des Menschen hinein, was von draußen kommt, sondern es wird durch das Nervensystem, sagen wir mal, bearbeitet in irgendeiner Weise. Und bei den Tieren ist es aber so, dass diese Verarbeitung sehr viel mehr unmittelbar in den Sinnesorganen bereits passiert. Also etwa in den Nervenzellen der Augen hinten, also in der Netzhaut hinten und in den angeschlossenen Nervenzellen. Da passiert bereits sehr viel Vorverarbeitung, die beim Menschen zurückverlagert ist in das Gehirn. Man könnte sagen, es wird also jetzt etwas von dieser Verarbeitungsfähigkeit, von dieser Intelligenz, wenn man so will, die beim Tier unmittelbar in den Sinnen ist und in den angeschlossenen Nervenorganen, wird beim Menschen zurückverlagert, immer stärker in das Gehirn hinein und namentlich dann überantwortet der Tätigkeit der Großhirnrinde. Also wir haben ja dann, das Gehirn ist ja so wunderbar gebaut, dass es einen Kernbereich hat, den es auch wieder mehr oder minder mit den Tieren gemeinsam hat, also wenn man so das Stammhirn, das alte nimmt, das Reptilienhirn, das da drinnen steckt, also das in ähnlicher Art auch die Reptilien schon haben, das Kleinhirn bis zu einem gewissen Grad, und über alles lagert sich dann aber sehr stark bei Menschen die Großhirnrinde, die bei den Tieren eben sehr wenig noch ausgebildet ist, bei den Affen nur einigermaßen, aber bei den Tieren eben relativ wenig Rolle spielt. Und alles das, was bei den Tieren in den Sinnen passiert, das wird bei uns verlagert, sehr stark in die Großhirnrinde, in die Seherinde zum Beispiel. Also die Seherinde, die liegt hinten beim Menschen. Das ist interessant, vorne sind die Augen, hinten auf der Rückseite sind dann die Verarbeitungsgebiete, die dafür zuständig sind. Es geht über sehr vieles beim Menschen, man kann sagen, über Kreuz. Also zum Beispiel das, was das rechte Auge aufnimmt, wird zu einem großen Teil auf der linken Seite hinten verarbeitet. Nicht alles. Also die Nervenbahnen, die vom Auge kommen, vom rechten Auge, da geht einmal ein großer Strang hinüber auf die linke Seite, der kleiner geht dann auch auf die rechte. Und beim linken Auge ist es genau umgekehrt. Es wird also sehr viel überkreuzt. Das ist durchaus bedeutsam für den Menschen. Diese Überkreuzung ist nämlich zwar bei den höheren Tieren auch schon teilweise vorhanden, aber bei keinem Lebewesen so stark als wie beim Menschen. Und die hat eine sehr große Bedeutung, diese Überkreuzung in den Nervenbahnen, in vielen Organen bei uns überhaupt. Das gibt uns so die Gelegenheit, uns selbst zu spüren, wenn wir uns so angreifen irgendwo. Wir können uns berühren, dann spüren wir uns selber, dann bekommen wir nicht nur Bewusstsein von der Welt, sondern auch von uns selbst. Wenn wir mit den Blicken, mit den Augen schauen, und das eine Auge schaut dahin, das andere schaut dahin, dann überkreuzen sich die Blicke. Und das wird getrennt verarbeitet und übereinander gelegt. Und dadurch bauen wir dann das räumliche Bild der Welt auf. Tiere, oder Pferd, nehmen wir an, ein Pferd, da schaut das eine Auge dorthin, mehr oder minder das andere dorthin. Und das, wo sie sich überkreuzen, das ist ein ganz, ganz geringes Feld nur. Das heißt, was das Pferd erlebt von der Welt, ist fast gar kein räumliches Bild. Das ist ganz interessant, trotzdem geht es ganz geschickt um im Gelände. Obwohl es eigentlich die Welt im Wesentlichen nicht räumlich, sondern flächenhaft erlebt. Und noch dazu links eine andere Fläche als rechts. Es ist eigentlich ein merkwürdiges Weltbild, nicht wahr? Wir können das zusammenbringen. Für das Pferd sind das zwei verschiedene Welten, links und rechts im Grunde. Und das kann es gar nicht zusammenbringen. Und trotzdem es nicht räumlich sieht, bewegt es sich unheimlich geschickt im Raum. Oder so, also ein Maulesel oder eine Bergziege oder was. Die schauen auch nach links und rechts hinaus und trotzdem klettern sie ganz genial. Weil es dazu das räumliche Erleben in Wahrheit gar nicht braucht. Das geht viel stärker über den Bewegungsorganismus selber. Wir Menschen können das in Wahrheit auch. Wir vertrauen dem nur sehr selten. Weil wir orientieren uns sehr stark über die Blicke, über das räumliche Sehen. Und wenn wir einen unebenen Weg haben, schauen wir genau weit, wo muss ich hinsteigen. Und dann fliegen wir vielleicht trotzdem hin. Und das Interessante ist, in der Nacht, wenn es stockfinster ist und wenn wir vielleicht in Panik oder irgendwo vor einer Gefahr davonlaufen, über das unwegigste Gelände läuft man sicher darüber. Da fangen nämlich plötzlich die gleichen Instinkte an, die das Tier hat, das nicht angewiesen auf die räumliche Wahrnehmung ist. Und es funktioniert wunderbar. In Tibet zum Beispiel, die Mönche trainieren das. Die trainieren das, sie laufen in der Nacht über die Hochebenen von Tibet, über unwegigstes Gelände in stockfinsterer Nacht, laufen sie, man kommt dabei noch in so einen Trance-Zustand hinein und da schulen sie sich dran. Also dass auch ein Bewusstsein möglich ist, das nicht auf die sinnlich-räumliche Wahrnehmung angewiesen ist. Und das ist ein Bewusstsein, das in einer Weise eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der Tiere auch hat und die Sicherheit dieses tierischen Bewusstseins. Also Tiere sind viel sicherer und viel geschickter in ihren Bewegungen als wir im Grunde. Wir sind eigentlich sehr pautschert. Also, und wir müssen heftig trainieren und lernen, was das Tier angeboren kann. Nicht was, also ein Kalberl oder was das geboren wird, eine Viertelstunde später steht es wackelig auf den Beinen und dann rennt es schon mit der Herde. Und das ist kein Problem. Wie lange brauchen wir, bis wir uns mühsam aufrichten und einmal grappeln und irgendwas und dann in die Höhe kommen, ganz, ganz wackelig und unsicher. Wobei wir ja natürlich insofern in einer misslichen Lage sind mit unserer aufrechten Haltung, die ja was im Grunde äußerst Instabiles ist. Das Tier auf seinen vier Haxen steht im Grunde von selber da, wie ein Tisch mit vier Haxen. Wenn der nur zwei hätte, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, den zum Stehen zu bringen. Und der leiseste Lufthauch wirft ihn um. Wir müssen uns unsere aufrechte Haltung eigentlich dauernd neu erkämpfen und dauernd gegen's Umfallen in Wahrheit ankämpfen. Es gibt uns aber dadurch auch wieder ein sehr starkes Bewusstsein für uns selbst. Beim Tier passiert das einfach von Natur aus, dass es steht. Wir müssen ununterbrochen darum ringen. Das ist eine Schwerarbeit eigentlich. Und dadurch spüren wir uns aber sehr viel stärker, als sich das Tier selber spürt. Also das ist vielleicht bezüglich des Bewusstseins auch eine wesentliche Frage oder eine wesentliche Unterscheidung, die wir machen müssen zwischen Bewusstsein an sich und Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und Bewusstsein ist noch nicht ganz dasselbe. Das Tier hat kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Es erlebt Lust und Leid und Schmerz und alles. Und man könnte sagen, es ist Lust und Leid. Es ist ganz identisch, es kann sich nicht trennen. Es sagt, der Tier würde nicht sagen, ich, in mir tut jetzt was weh. Irgendwann sagt es sicher nicht, aber selbst der Katze sagt es nicht. Sondern sie geht auf, indem sie ist dem auch ausgeliefert bis zu einem gewissen Grad. Also das Selbstbewusstsein, das mangelt den Tieren im Wesentlichen. Wir haben es. Also das ist noch ein Unterschied und für das Tier, auch wenn man sich vorstellt, so eine Katze, wenn wir gerade von einer Katze gesprochen haben, wenn die eine Maus sieht vor sich, also als Beute, und jetzt hat sie einen Hunger und dann werden die Triebe und Instinkte in ihr wach und dann stürzt sie sich auf die Maus drauf. Dann entspringt das sicher nicht aus einer rationalen Überlegung, dass jetzt die Katze da sitzt und sagt, aha, Da kommt eine Maus heraus. Mir knurrt der Magen. Was werde ich tun? Soll ich sie fressen? Soll ich sie nicht fressen? Naja, arme Maus, aber ich habe einen Hunger. Schnapp. Solche Fragen stellt sich das Tier nicht. Der Mensch schon in der Regel, manchmal vielleicht auch nicht, aber wenn er es nicht tut, dann stellt er sich eigentlich auf die Stufe des Tieres, sagen wir mal, herab oder aufs gleiche Niveau, wenn er einfach nur aus Gier auf etwas drauf losfährt. Na, manchmal ist es schon so, wenn man so auf ein Buffet stürzt, da kommt schon manchmal vor, die heiße Schlacht am kalten Buffet. Bisschen zivilisierter geht es schon zu, aber ist bei den Tieren, aber nicht viel. Also das sind aber doch wesentliche Unterschiede. Und für den Menschen entsteht also über das sinnliche Erleben hinaus, entstehen also auch noch brennende Fragen wie etwa, wer bin ich selbst? Wer bin ich? Ein Tier stellt diese Frage nicht. Das Tier stellt nicht die Frage, wer bin ich? Ah ja, ich bin die Katze sowieso. Ich wurde, wie mir meine Katzenmutter gesagt hat, geboren am, in. Und mein Schicksal ist bis jetzt so und so verlaufen. Das ist uninteressant für eine Katze. Oder selbst für einen Affen sind solche Fragen nicht gegenwärtig. In Wahrheit, wenn man sich ein bisschen hineinleben kann in die Tiere, weiß man das. Weil Obergescheite sagt nicht, ja, wie kann man das wissen? Man kann ja nicht reinschauen in die Katze, was ist. Aber wenn man ehrlich ist, mit ein bisschen Einfühlungsvermögen bekommt man das sehr wohl mit. Also es ist eigentlich nicht wahr, dass man nicht miterleben kann, auch was in anderen Wesen vorgeht. Und in anderen Tieren auch vorgeht. Sicher beim Regenwurm ist es ein bisschen schwierig. Das ist schon sehr, sehr weit von unserem Erleben und sehr schwer vielleicht nachvollziehbar. Aber selbst das ist bis zu einem gewissen Grad möglich. Wenn man sich in die ganzen Lebensbedingungen hineinfühlt, dann kann man das direkt spüren, auch innerlich ein bisschen. Also man kann sich sehr wohl hineinleben. Also gehört halt ein bisschen Mitempfinden, ein bisschen Empathie dazu. Und das sollten wir pflegen, auch den Mitmenschen gegenüber. Manchmal fehlt es heute schon sehr stark, das ist leider Gottes. Aber das ist eigentlich eine natürliche Fähigkeit, die, naja, die wodurch gestört wird oder gestört werden kann. Bei den Tieren ist es nämlich interessant. Tiere können sich sehr wohl in ihre Artgenossen und auch in die anderen Tiere, die in der Umgebung sind, sehr stark hineinfühlen. Sie leben das eigentlich unmittelbar mit. Und wenn die Katze auf die Maus stürzt dort, dann ist eigentlich, spürt sie das ganze Beben und Leben dieser Maus in sich. Und das ist ein gewaltiges Erleben. Aber sie trennt sich gar nicht wirklich von der Maus in ihrem Erleben. Das ist aber ein gewaltiges Spüren. Das Zittern und Beben der Maus, das ja sogar ihren eigenen Trieb steigert. Es ist doch, kennt man doch, meistens frisst die Katze die Maus nicht sogleich, sondern sie spielt mit ihr zuerst. Sie muss sie erst sozusagen in Stimmung bringen, richtig. Also das ist ein zelebrierter Prozess, der passiert in Wahrheit. Das ist fast eine rituelle Handlung, würde man aus unserer Sicht sagen. Aber das ist eben, um dieses Erleben zu steigern. Das spielt eine wesentliche Rolle, auch für die höheren Tiere namentlich. Also nicht nur die Nahrungsaufnahme allein, sondern auch das damit verbundene Erleben. Das hat ja auch einen Sinn in der Natur und das will ausgekostet sein sozusagen. Und das ist sehr stark, also bei den Tieren in einseitiger Art natürlich, aber doch oft sehr viel stärker als noch beim Menschen. Also, oder wenn so ein Löwe seine Beute erreißt, das ist ein gewaltiges Erleben, das da dahinter ist. Wenn das so ein Gnu erreißt oder was, das ist ein gewaltiges Drama in Wahrheit, das sich da im Seelischen abspielt, dass beide Tiere gemeinsam eigentlich durchleben, die jetzt das Schicksal da zusammengeführt hat. Fürs eine halt ein bisschen unglücklicher als fürs andere, aber es wird in der Natur halt schon für den Ausgleich gesorgt. Und in der Natur ist es halt so, dass sich die Natur um die einzelnen Individuen nicht schert, fressen und gefressen werden. Das ist etwas ganz Natürliches draußen und muss auch so sein. Ich meine, es wird nicht funktionieren, wenn nicht die Katzen auch Mäuse fressen würden, dann würden wir wahrscheinlich alle in Mäusen untergehen, wenn sie es nur lieb abschlecken würden und dann wieder laufen lassen. Also für uns erscheint es oft vielleicht grausam, aber es gehört zur Natur dazu. Und wie soll man sagen, der seelische Gewinn für die ganze Tierwelt ist eben dieses gewaltige Erleben, das oft auch in diesen Grenzsituationen des Fressens und Gefressenwerdens passiert. Das ist ein gewaltiges Erleben, das in die Welt hineinkommt und das nicht da wäre, einfach wenn es keine Tiere gäbe. Wenn es nur Pflanzen gäbe. Stellen Sie sich vor, eine Welt, die nur aus Pflanzen und Mineralien besteht. Die mag wunderschön sein, aber niemand ist da, der es erleben kann. Wäre ja auch schade irgendwo. Also da tut sich schon eine ganze neue Welt eigentlich dadurch auf, dass die Natur den Schritt vom Leben zum Erleben gemacht hat. Das ist noch eine gewaltige Steigerung. Ja, aber woran liegt es, dass die Menschen also dieses Mitempfinden oft nicht haben? Naja, das ist, sage ich mal, ein bisschen die Schattenseite des Selbstbewusstseins, wenn es einseitig übersteigert ist, wenn es nur mehr ein Bewusstsein für sich selbst ist und sich nur mehr vergräbt im Erleben des Eigenen und von außen nur mehr sehr wenig mitbekommt, dann verhärtet sich die eigene Seele in gewisser Weise so, dass sie sich immer nur mit sich selber beschäftigt. Grüblerisch mit sich selbst beschäftigt und eigentlich nichts mitkriegt. Weder von den Schönheiten der Natur noch von den Freuden und Leiden in Wahrheit der Menschen um einen herum. Und das ist ein Problem, das heute sehr, sehr stark da ist, namentlich, wir leben jetzt so im Zeitalter der Kommunikation, der weltweiten Kommunikation, aber also man kann mit Amerika, mit sonst wo, ich weiß nicht, mit dem Nordpol oder Südpol telefonieren, wenn gerade wer dort ist, ist alles kein Problem, geht wunderbar. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Menschen sind weiter auseinandergerückt, seelisch nämlich. Sie verstehen einander viel wenig. Sie reden zwar viel miteinander, aber ob sie sich dabei immer wirklich so innerlich verstehen, ich habe oft nicht den Eindruck. Es ist oft so, der eine erzählt eine Geschichte und der andere hört dabei ganz was anderes, was der gar nicht so gemeint hat. Das kann man dann oft nämlich studieren, wenn man so einmal zuhört und dann hört, wie der andere das nacherzählt, da kommt ganz was anderes raus. Weil er eigentlich es nur völlig aus seiner Perspektive, die für ihn gültig ist, betrachtet hat und gar nicht offen genug war, den anderen wirklich aufzunehmen, sondern nur so in abstrakten Strichen ihn eigentlich aufgenommen hat. Also für den Menschen besteht offensichtlich die Gefahr, dass das, was das Tier nicht oder kaum hat, das Selbstbewusstsein, dass das auch in einseitiger Art übersteigert werden kann. Und die zweite Frage ist dann sogar, ob man dann über sich selbst wirklich so viel mehr erfährt. Oder ob das nicht auch wieder nur Illusionen sind, die man sich über sich selbst macht. Das ist auch noch eine Frage. Das ist schon wieder ein weites Gebiet. Weil ich behaupte nämlich durchaus, dass man sich selbst gar nicht so sehr kennenlernt, wenn man den ganzen Tag da sitzt und darüber nachgrübelt, ja, wer bin ich und was könnte ich nicht alles sein, was steht mir nicht alles zu an Reichtum und Glück und so weiter in der Welt. Da verirrt man sich meistens in Illusionen. Man glaubt, ja, entweder glauben, da gibt's zwei Gruppen von Menschen. Die einen glauben, sie sind die Größten überhaupt und stimmt aber mit ihren Fähigkeiten halt leider gar nicht zusammen. Und die anderen, das sind halt die mehr Schüchternen oder so, die fühlen sich gleich ganz winzig klein. Ich kann gar nichts. Wenn die anderen anschauen, die sind alle so viel besser, ich kann gar nichts. Und dann sitzen sie halt da, weil sie können eh gar nichts tun. Und sitzen unglücklich zu Hause und wissen nichts mit sich anzufangen in Wahrheit. Also das sind so zwei, ich glaube, passiert doch immer wieder. Und es ist wahnsinnig schwer, die Mitte dazwischen zu treffen, also wo stehe ich wirklich? Wie weit reichen meine Fähigkeiten momentan und wo sind meine Grenzen? Und wir Menschen sind eigentlich dazu angelegt, immer an diese Grenzen aber heranzugehen und sie vielleicht auch ein bisschen auszudehnen. Wir als Menschen können das, die Tiere stehen mehr oder weniger fertig mit ihren Fähigkeiten da. Es sind zwar gewisse Lernprozesse bei den höheren Tieren auch da, aber die passieren auch mehr oder minder naturgemäß durch das Vorbild, das sie haben. Und irgendwann ist diese Lernphase sehr bald vorbei und dann muss das Tier mit diesen Fähigkeiten auskommen. Der Mensch ist eigentlich fähig bis ins höchste Alter hinauf. zu lernen und seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und zwar vor allem seine geistigen Fähigkeiten natürlich. Ich meine, man wird sicher mit 90 nicht mehr so gut Langstreckenläufer werden oder Sprinter oder sowas. Also wenn man das dann anfangen will, wird es vielleicht ein bisschen zu spät sein. Aber für geistige Fähigkeiten ist es nicht notwendigerweise zu spät. Und überhaupt, wenn man das ein Leben lang trainiert, vor allem ein lebendiges Denken, ein lebendiges seelisches Erleben überhaupt, dann sage ich Ihnen, dann kommt man gar nicht so sehr in die Gefahr, dass man im Alter dann ganz verkalkt und der Alzheimer-Krankheit oder so irgendwas verfällt, was ja auch ein großes Problem heute ist. Und meinem Empfinden nach liegt das sehr viel daran, dass, na, ich will nicht sagen, dass sie zu wenig gedacht haben, aber dass sie zu wenig lebendig gedacht und zu wenig lebendig empfunden haben. Und das fängt schon in der Kindheit an. Es ist nämlich ein sehr interessantes Phänomen, dass Dinge, die wir in der Kindheit tun und erleben, dass die eine sehr starke Auswirkung gerade im hohen Alter haben. Nicht wahr? Auffällig ist vielleicht das Phänomen, dass Sie alle schon einmal bemerkt haben, bei alten Menschen, die erzählen sehr gern von der frühesten Jugendzeit. So Menschen in mittleren Jahren reden kaum davon, erinnern sich oft auch gar nicht so genau daran. Und im Alter kommt das interessanterweise sehr, sehr klar und sehr deutlich heraus. Sie vergessen vielleicht, wo sie den Bleistift hingelegt haben vor einer Minute, oder sie vergessen, dass sie mir Geschichte vor einer halben Stunde schon einmal erzählt haben. Aber was in der Jugend war, in der Kindheit war, das wissen sie sehr genau. Also gerade die Erlebnisse der Jugendzeit, auch der Schulzeit, die kommen sehr stark im Alter heraus. Und wenn da, sage ich mal, so einseitige Einflüsse waren, die das Denken und das Erleben des Menschen steif, unlebendig, unbeweglich machen, dann rächt sich das im hohen Alter. Dann kommt nämlich diese Steifheit bis ins Gehirn hinein. Und dann kommen die Folgen heraus, die wir heute leider sehr vielfach sehen. Das hängt durchaus also zusammen mit einer, sage ich mal, nicht ganz idealen Erziehung, die die Menschen in der Jugend genossen haben. Also als Kind ist man dem ja leider ausgeliefert und als Schüler auch bis zu einem gewissen Grad. Und teilweise, wenn ich heute so in die Schulen schaue, wie die Kinder mit reinen Abstraktionen gequält werden, einseitig gequält werden, dann habe ich kein gutes Gefühl für die Zukunft und für das Alter dieser Menschen. Also das ist fast ein medizinisches Problem, wie erzieht man, wie betreibt man Bildung. Das Denken, auch die Abstraktion, über die der Mensch verfügt und über die das Tier nicht verfügt, ist sicher etwas sehr Wichtiges. Trägt auch bei zu unserem Selbstbewusstsein, natürlich, ganz stark. Aber wenn es einseitig wieder zu stark entwickelt wird und nicht etwas anderes noch entgegengesetzt oder dazugefügt wird, dann wird es bedrohlich. Dann wird etwas sehr Unlebendiges, sehr Totes in uns hineingebracht. Und da sind wir gleich wieder bei einem ganz interessanten Punkt, wenn wir uns jetzt anschauen, die körperliche Grundlage unserer Bewusstseinsphänomene. Das wissen wir, das hängt sehr wesentlich mit dem Nervensystem zusammen. Was sagt ja auch die Naturwissenschaft und die Medizin und so weiter. Also wenn wir kein Nervensystem hätten, könnten wir weder sinnlich erleben, noch uns Gedanken bilden oder sowas. Also zweifellos sind die Nerven eine wesentliche Grundlage unseres bewussten, sinnlichen und sinnlich-verstandesmäßigen Erlebens. Und eine weitere Frage, ob es noch ein Erleben gibt, das sich nicht darauf stützt. Das werden wir vielleicht auch noch kurz anreißen. Aber zumindest unser sinnlich-verstandesmäßiges Erleben ist auf dieses Nervensystem gegründet. Und das Nervensystem, die Nerven überhaupt, sind eigentlich das Toteste in uns. Nicht wahr? Nerven können sich nicht teilen. Nervenzellen teilen sich im Wesentlichen nicht. Es gibt also ganz seltene Ausnahmen, wo das passiert. Aber Nervenzellen regenerieren sich im Wesentlichen nicht oder nur sehr schwach. Es können sich die Nervenfortsätze, die aus der Nervenzelle herauswachsen, die sind in einer gewissen Bewegung, da auch in unserem Gehirn, da passieren dauernd neue Verbindungen, also da wurdelt es schon ein bisschen herum. Und es ist sogar so, dass also wenn wir gewisse Gedanken immer wieder prägen, dann prägt es auch ganz bestimmte Nervenbahnen sehr deutlich aus und immer deutlicher aus. Wenn wir das zu viel und zu einseitig machen, haben wir sogar irgendeine Fessel in unserem Gehirn drinnen, in Form ganz bestimmter Nervenbahnen, die man dann immer los wird. Das werden dann, also, das wird dann zu fixen Ideen, die sogar organisch verankert werden. Also, das sind die Fesseln, die wir uns selber schmieden. Lebendiges Denken nämlich macht genau das nicht, sondern das bildet sowas zwar wieder, löst es aber auch wieder auf, indem ich nicht immer in denselben eingefahrenen Gedankenbahnen drinnen bleibe, sondern mal anschaue, dann könnte das Gegenteil nicht auch gültig sein unter bestimmten Bedingungen, weil heute ist man aber gern so dogmatisch, na so muss es sein und anders kann es nicht sein. Alles kann anders sein. Ist es auch meistens. Man muss nur heute die Perspektive finden, unter der es so ist. Ist übrigens eine sehr interessante Geistesübung. Zu allem, von dem man sagt, genau so ist es und anders kann es nicht sein, einmal das absolute Gegenteil davon ernsthaft zu durchdenken. Nur probeweise einmal. Das heißt nicht, dass es wirklich so sein muss, aber nur probeweise es einmal zu probieren. Und da kommt man in jedem Fall auf interessante Dinge. Vielleicht findet man dann was Drittes, was interessant ist, so in dem Gegensatz der beiden. Und das macht das Denken unheimlich lebendig und das eigene Erleben auch unheimlich lebendig. Und das sieht man bis ins äußere Gehabe der Menschen hinein. Menschen, die so ganz einseitig nur in einer Richtung, in einer Bahn denken, die sind meistens auch in ihrer ganzen Körperhaltung, in ihrer Körperbewegung sehr steif. Beobachten Sie das einmal. Ich habe unlängst in einem Vortrag ein bisschen über die Lateinprofessoren noch nicht geschimpft, aber da gesagt, beobachten Sie einmal die meisten Lateinprofessoren. Die meisten kommen sehr steif, sehr, sehr gerade, sehr, sehr zurückgenommen. Gehen sie durch die Welt, sind sehr logisch, wunderbar, ist alles zu schätzen. Aber man sieht eine gewisse Einseitigkeit oft darin. Lebendige Lateiner sind selten. Hängt damit zusammen, dass Latein eine tote, sehr logische, sehr abstrakte Sprache ist. Ich meine, wir haben das gebraucht, das ist ein wunderbares Erziehungsmittel für die Logik. Aber wenn man zu sehr drinnen ist, wirkt es bis ins Gehabe des Menschen, letztlich bis in die Gesichtszüge, bis in alles hinein. Also es hat ganz starke Wirkungen. Also unser Seelenleben und unser körperliches Leben, das steht in einer beständigen Wechselwirkung. Also wenn wir nicht so steife Maxeln werden wollen, dann müssen wir im Denken auch lebendiger werden. Das wirkt Wunder und ist unheimlich erfrischend. Mein Gott, man sieht oft Menschen, die mit 20 schon steinalt sind. Oder sie kommen einem zumindest so vor, im ganzen Wesen und im ganzen Gehaben. Und dass die dann irgendwo im hohen Alter dann an diesen Krankheiten auch leiden, im Alzheimer oder weiß Gott was es ist, ist dann nicht so verwunderlich. Aber das haben wir schon bis zu einem gewissen Grad in der Hand, ob dann leise der Kalk rieselt oder lauter rieselt oder wie auch immer. Also wir haben im Gegensatz zum Tier die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten ständig weiterzuentwickeln. Es hört nie auf. Also ich kenne ein wunderbares älteres Ehepaar, er ist 87, sie 85 und vom ganzen Wesen her sind sie wie Jugendliche. Haben immer wieder neue Ideen, gehen neue Dinge an. Ich meine, mit ihm studieren wir jetzt gerade ein Theaterstück ein, das er geschrieben hat. Er ist bei den Proben dabei, hüpft sogar auf der Bühne herum, ganz lebendig. Sie spielt bei einem Theaterstück mit 85. Geht. Also es ist alles möglich. Ja, dieses Selbstbewusstsein des Menschen. Durch dieses Selbstbewusstsein stellen wir also diese Fragen, wer sind wir, diese klassischen philosophischen Fragen, wer bin ich, woher komme ich, Wohin gehe ich? Auch das ist eine wichtige Frage für den Menschen. Ich meine, vielleicht nicht immer im Alltag denken die meisten an sowas wahrscheinlich nicht, aber spätestens dann, wenn uns das Schicksal ordentlich beutelt, dann fragt man sich schon, ja, warum passiert das gerade mir und was wird passieren? Oder wenn es auf Sterben vielleicht zugeht, taucht dann plötzlich doch die Frage auf, ja, gibt es danach was oder gehen dann die Lichter einfach aus. Manche sagen, na Gott sei Dank ist dann alles aus. Andere sagen, na bitte nicht. Also es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen, sehr unterschiedliche Antworten darauf. Aber markant ist, dass wir uns diese Fragen doch stellen als Mensch. Das Tier stellt sich diese Fragen mit Sicherheit nicht. Die Maus stellt sich nicht die Frage, was wird mit mir werden, wenn mich die Katz gefressen hat. Diese Frage stellt sich die Maus nicht. Dass wir uns diese Fragen, ich möchte sagen, in dieser mehr philosophisch-abstrakten Form stellen, philosophisch-theologisch-abstrakten Form sogar, möchte ich sagen, das war auch nicht immer in der Menschheit. Das ist auch interessant. Also, das beginnt etwa in der griechischen Antike, etwa in der griechischen Zeit, in der Hochblüte der griechischen Kultur kam überhaupt erst das philosophische Denken als solches heraus. Ein alter Ägypter hat sich in der Form noch nicht gefragt. Philosophisch, metaphysische Spekulationen, das taucht da beim Aristoteles dann plötzlich auf. Der ist so ziemlich der Erste, der über eine Metaphysik spricht, also über etwas, was wir zwar sinnlich nicht wahrnehmen können, aber der darüber nachdenkt, was könnte denn da sein. Aber warum ist er der Erste? Er ist deswegen der Erste, weil wir ziemlich bis dahin viele Menschen noch etwas von dem erlebt haben vielleicht, was da danach sein könnte. Zumindest wenn wir einigermaßen ernst nehmen, was uns die Mythologien der verschiedenen Völker, auch der Griechen selber noch überliefern und nicht sagen, naja, das war halt eben der kindische Spinnerei von den alten Griechen. Da haben sie sich irgendwie ausgedacht, ein sehr fantasievolles Bild, wie die Welt funktioniert. So ist es eigentlich gar nicht. Sie haben die Welt so erlebt. Nur sie haben es nicht missinterpretiert. Wenn wir jetzt glauben, die Pallas Athene, die ist da über das trojanische Schlachtfeld in körperlicher Gestalt marschiert zum Angreifen, dann das wäre den Griechen nie eingefallen, das so zu sehen. Er hat schon gewusst, dass das ein seelisches, ein geistiges Erlebnis ist und das hat er halt in das Bild einer Menschengestalt gekleidet. Aber er hat sehr wohl unterscheiden können zwischen dem, was ist körperlich, physische Realität und was ist vielleicht sehr wohl, aber als seelische, als geistige Realität dahinter, die jetzt diesem ganzen griechischen Heer vielleicht Mut und Kraft und Intelligenz und was sonst was gibt, die Schlacht zu gewinnen. Also etwas ganz anderes. Und aus diesem Erleben heraus haben die alten Völker sich diese Fragen gestellt und erklärt und in Bildern eben, in mythologischen Bildern, die eine gewisse Verwandtschaft haben mit unserem Traumerleben, nur halt wesentlich geordneter, wesentlich, ja, man muss sagen, systematischer, wesentlich kerniger waren als halt unsere flüchtigen Träume. Auch das Traumleben des Menschen hat sich sehr stark verändert. Unsere Träume sind heute relativ chaotisch in der Regel, obwohl man doch auch interessante Sachen darin finden kann, weil sich ganz interessante Sachen widerspiegeln können. Auch Erlebnisse, die sich beziehen zum Beispiel auf unsere Körperlichkeit. Also was weiß ich, man träumt zum Beispiel von einem wunderschönen weißen Gartenzaun und geht so entlang dem Gartenzaun und dann sieht man eine schadhafte Stelle. Da ist eine Zaunlatte ist ausgebrochen. Und in der Früh wacht man auf und hat Zahnweh. Der Zahnschmerz hat sich symbolisiert in dem Traumbild dieses Lattenzaunes. Es hängt sogar damit zusammen, dass das Wort Zaun und Zahn sehr ähnlich ist. Oft spielen da Wortähnlichkeiten sogar eine Rolle und das löst aber eine ganze Bilderwelt aus. Das heißt, es war ein Traum, aber der Traum hat sehr wohl eine reale Grundlage. Nur es ist in ein Bild gekleidet, in ein Bild, das man nicht eins zu eins ins Sinnliche übertragen darf. Den Gartenzaun gibt es nirgends draußen, den haben wir nur im Bild erlebt. Aber er weist uns sozusagen auf eine Realität hin, die in unserem Organismus passiert. Oder man kurz vorm Erwachen erlebt man gewaltige Feuersbrunst und ein ganzes Drama, das sich damit verbindet, und dann wacht man auf und das ist nichts anderes als die Sonne, die durchs Fenster hereinfällt und die ausgelöst hat jetzt dieses Bild dieser Feuersbrunst. Und alles mögliche andere mag auch noch in den Träumen auftauchen. In den alten Zeiten, bei den alten Völkern, bei den Ägyptern etwa oder noch früher, mögen eben durchaus noch Dinge aufgetaucht sein von einer Welt, die wir betreten, wenn wir die Körperlichkeit ablegen. Nicht wahr? Also, die haben sich jedenfalls in Form dieser Bilder diese Fragen beantwortet: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und das haben sie unmittelbar so erlebt. Das sind also keine Erdichtungen, sondern das war ihr Erleben. Es war eben auch das Bewusstsein teilweise ähnlicher noch oder etwas näher unserem Traumleben oder so zumindest unserem tagträumenden Leben als unserem modernen, hellwachen Bewusstsein. Also das Bewusstsein der Menschheit überhaupt verändert sich im Laufe der Geschichte, im Laufe der Entwicklung. Also es wäre ganz falsch, wenn man sagt, naja, da sind die Tiere, ja gut, die haben ein dumpferes Bewusstsein und dann macht es eben so einen Hupfer und dann steht der Mensch mit dem heutigen Bewusstsein da und das ändert sich nicht mehr. Das bleibt so und ist immer, und mit dem haben wir jetzt, erfassen wir die ganze Welt und fertig. Anders wird es nie werden und anders war es nie. Ist aber sicher, ist mit Sicherheit nicht der Fall. Auch das Bewusstsein des Menschen unterliegt einer Entwicklung, sowohl menschheitsgeschichtlich als natürlich auch im einzelnen menschlichen Leben, wenn wir vom Kind zum Erwachsenenalter heranreifen. Welches Bewusstsein hat das kleine Kind? Ich meine, wenn es gerade geboren ist und aufwacht, hat es nur ein ganz dumpfes Bewusstsein, da ist schon gar nicht viel mehr als beim Regenwurm vorhanden. Und es wird dann ein bisschen stärker mit der Zeit. Und dann wird, wenn's dann lernt, die Augen koordiniert zu bewegen, das dauert ja eine Weile, bis das Kind allein die Augen koordiniert bewegt und dafür irgendein räumliches Bewusstsein langsam auftaucht. Vorher, ob das die Nase des Opas ist oder der Mond, das sind irgendwelche bunten Flecken, die in der Landschaft sind, nicht mehr. Also einen bunten Fleckenteppich, der an ein abstraktes Gemälde vielleicht erinnert. So erlebt das kleine Kind die Welt. Also bis es das alles unterscheiden lernt, die verschiedenen Farbtöne unterscheiden lernt, auch das ist nicht so selbstverständlich. Das ist ein langer Lernprozess. Also das Bewusstsein ist sehr wohl entwicklungsfähig und niemand sagt, dass es an dem Punkt, wo wir, weiß ich nicht, mit 20, 21 Jahren angelangt sind, dass dort aufhört und so, und das muss ich jetzt bis zum Lebensende damit auskommen. Könnte doch auch sein, dass man es etwas weiterentwickeln kann. Noch Künstler tun das, ein Maler sieht die Welt ganz anders und reicher als der Durchschnittsbürger in Wahrheit. Dadurch entdeckt er die feinen Motive. Es ist nämlich gar nicht wahr, dass wenn fünf Menschen auf die gleiche Landschaft schauen, dass die wirklich genau das gleiche erleben dabei. Das gleiche Sehen sozusagen, das ist abstrakt. Ja, Fotografie, wenn man es fotografiert, ist es ein gleiches Bild, aber vielleicht ein bisschen ein anderer Winkel. Aber in Wahrheit erlebt der eine Mensch sehr viel dabei, erlebt sehr viele Details, wird sich vieler Details bewusst und hat sehr starke innere Empfindungen dabei vielleicht, die eine ganze reiche Lebenswelt eben auslöst und der andere schaut, aha, Bäume. Ein Botaniker sieht ganz was anderes, der sieht einzelne Pflanzenarten, der sieht sie, der geht nicht hin und sagt, warte, jetzt muss ich geschwind im Büchel nachschauen. Wenn ein guter Botaniker ist und diese Landschaft gut kennt, dann sieht er das auf den ersten Blick, da braucht er nicht wirklich viel nachdenken oder was. Wir müssen halt langsam im Büchel nachschlagen, weil, naja, könnte es das sein oder jenes, weil wie schaut denn die Form überhaupt aus? Glockenförmig, ja, aber weiter, weniger weit. Also wir rätseln herum, aber wenn man sich übt darin, den Blick schult, dann geht das sehr gut. Oder Ärzte, auch wenn sie sich histologische Präparate anschauen, wenn man da durchs Mikroskop durchschaut, auf den ersten Blick sieht man da nichts als ein paar bunte Flecken im Grunde. Und ein geübter Blick sieht auf den Blick, aha, das ist diese oder jene Krankheit, die sich da ausdrückt drinnen. Weil er die Signaturen sozusagen lesen kann, die für uns völlig wirres Zeug sind. Ja, mit dem Lesen ist ja nicht anders. Für wenn der nicht lesen kann, sind das ein paar schwarze Flecken, ein paar schwarze Stricheln auf dem Papier. Für den, der lesen kann, geht eine ganze Welt auf drinnen. Nicht wahr? was fängt einer, der nicht lesen kann, mit Goethes Faust an? Gar nichts. Er kann, Papier mit Flecken drauf. Nicht mehr und nicht weniger. Für einen anderen ist eine ganze Welt. Also, das Bewusstsein ist veränderbar. Und bis zu einem gewissen, was heißt bis zu einem gewissen Grad? Bis zu einem sehr hohen Grad liegt das in unserer Hand, wie weit wir es verändern und ausdehnen. Nicht wahr? Beim Tier kommt alles, sagen wir mal, durch die Natur zustande. Es passiert mit dem Tier. Bei uns hängt es ja wesentlich davon ab, was wir in Gang setzen. Wir müssen wollen. Wir haben die Fähigkeit, aus eigenem Antrieb herauszuwollen. Die Katze kann nicht sagen, aber ich will jetzt in die Katzenschule gehen, die Katzenmatura machen und dann auf die Katzenuniversität gehen, weil ich will eine gebildete Katze sein. Das geht nicht. Wir können das. Ob es jetzt auf der Universität immer mal alles am gescheitesten erfahrt, ist wieder ein anderes Kapitel. Man kann im Leben oft viel, viel mehr lernen, wenn man aufmerksam ist. Also es ist nicht an Institutionen gebunden, auch das noch nebenbei. Mit der Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsausdehnung, auch das sei deutlich gesagt, ist nicht alleine gebunden an Wissensanhäufung. Weil wenn das Wissen nur abstrakt bleibt, dann hat es in Wahrheit nicht sehr viel Wert. Weder für das eigene Erleben, noch für die praktischen Fähigkeiten, die man dadurch entwickelt. Und weil es gibt Menschen, die haben sehr, sehr viel Wissen, wissen alles. Wir Lexikon erinnern es daher, aber einen Nagel einschlagen können sie nicht. Und das Wissen umsetzen in praktische Sachen oft nicht. Aber es gibt auch genug Menschen, bei denen das der Fall ist. Das ist eigentlich sehr intelligent im Grunde, die sind sehr logisch denken können, aber wie man das in die Praxis umsetzt, na, da müssen wir noch diskutieren darüber. Das müssen wir noch also erwägen und prüfen. Und das tun sie in 10 Jahren immer noch. Und wahrscheinlich am Lebensende auch. Also das ist dann eben wieder Einseitigkeit. Also es geht nicht nur um Wissensanhäufung. Wissen ist gut und notwendig, aber es muss lebendig sein. Es muss eben auch vor allem da sein, ausdehnen, sage ich mal, die Wahrnehmungsfähigkeit für die Welt. Einmal durchaus die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit. Auch da schlafen wir ja in so vielem drin. An wie vielen Dingen geht man vorbei mit offenen Augen und hat sie doch nicht gesehen? Wie viele Dinge hört man und hat sie nicht gehört? Wie viele Dinge riecht man und hat sie nicht gerochen? Wunderbare Welten, die sich da eröffnen drinnen. Aber man muss die Konzentration steigern, die Aufmerksamkeit steigern. Und das ist etwas, was wir aus unserem Selbstbewusstsein heraus können, was das Tier nicht kann. Das Tier wird durch die Instinkte geleitet. Und dadurch hat es bestimmte Fähigkeiten, die ganz toll und präzise und oft stärker als bei Menschen sind, aber einseitig und nicht zu ändern im Grunde. Wir können das ändern. Das heißt, wir können in der Welt sehr viel mehr erleben, wenn wir das tun, oder wir erleben die Welt sehr arm, sehr eng, wenn wir es nicht tun. Also, wie weit die Welt reicht, hängt auch von unserer Erlebensfähigkeit sehr stark ab, oder wie viel uns von der Welt zugänglich wird, sagen wir mal so. Also man sollte nie den Fehler machen, die Grenzen des Bewusstseins, speziell nämlich meines Bewusstseins, dort ist das Ende der Welt. Und da, auch in Bezug auf die Frage, was ja so schön heißt, naja gut, was nach dem Tod ist, kann man ja nicht wissen, ist ja noch keiner zurückgekommen, wie kann man was darüber sagen? Ja, wer weiß, vielleicht kann man das Bewusstsein ausdehnen auf dem Bereich. Ist das wirklich so festgeschrieben, dass das nicht möglich ist? Mit dem sinnlichen Bewusstsein sicher nicht, weil mit Sinnen wird man wahrscheinlich, wo immer das sein mag, nichts anfangen, weil die Sinne sind eindeutig körperliche Organe und das ist klar, dass mit dem Tod der Körper zerfällt oder beginnt zu zerfallen, auf jeden Fall hört er zu funktionieren auf mit dem Tod. Aber ob das schon damit das Ende der Welt erreicht ist, ist wieder eine andere Frage. Und das ist eine sehr wesentliche Frage, auch in Bezug auf die Seele, die ja jetzt unser Thema ist. Ist die Seele identisch mit dem Körper oder mit bestimmten Körperfunktionen oder ist das doch auch noch etwas anderes? Naja, wenn ich etwa ja überhaupt, unser Sinnliches, bleiben wir beim sinnlichen Erleben. Wenn Sie die Farbe Rot erleben, das Erlebnis Rot, was ist das? Was ist das Erlebnis Rot? Können wir das irgendwo einordnen in unser Weltbild? Was ist das eigentlich?
Aufregend.
Bitte?
Aufregend.
Aufregend, auf jeden Fall aufregend, richtig, ja? Richtig, also es löst auf jeden Fall in uns ein sehr starkes Erleben auf. Aber was ist es seiner Natur? Also etwas, das uns aufregt, das ist schon was sehr Interessantes. Es hat etwas Erregendes in sich. Aber was erregt da? Die Lampe, die jetzt so zittern, dass wir mitzittern müssen, oder an was liegt es? Ist das Erlebnis rot? Ist das der Farbstoff der Rote? 10 Gramm Farbstoff aufgeschmiert oder so. Hat das mit dem Stofflichen was zu tun? Was meinen Sie? Ich frage nur einfach einmal.
Mit den Assoziationen.
Mit der Kraft der Farbe.
Mit der Kraft der Farbe, ja. Aber was ist das für eine Kraft? Also ist das die elektromagnetischen Wellen, die das ausstrahlen? Physiker sagen uns ja, also Licht ist eine elektromagnetische Welle, also dadurch kommt das her, strahlt das Rot, also elektromagnetisch stärker und erweckt uns das, ist es das? Es ist eine bestimmte Schwingung, ja, also diese Wellen haben auch bestimmte Schwingungen, das ist richtig. Aber was hat das wieder mit dem Erleben Rot zu tun, nicht wahr? Schwingung ist ein Bewegungsvorgang. Was wir als Rot erleben, ist aber doch wieder was ganz anderes. Also können wir das ableiten aus der Schwingung?
Ich glaube, jeder empfindet es anders.
Jeder empfindet es anders, das mag durchaus sein. Obwohl es gewisse gemeinsame Gesetzmäßigkeiten schon gibt, also dass Rot zum Beispiel eher etwas Erregendes ist, zumindest wenn es so ein warmes Rot ist. Es gibt wenig Menschen, die sagen, Rot beruhigt mich ganz stark.
Es kommt doch auch aufs Rot an.
Es kommt darauf an, welches Rot, ganz richtig. Also wir müssen sehr, sehr konkret sprechen, richtig. Wenn es mehr ins Bläuliche hinüber changiert, dann hat es einen anderen Charakter, als wenn es mehr dieses gelblich-rot-orange ist, was in diese Art, das ist das eher so Erregende, während die blauen Farbtöne eher auf die meisten Menschen was Beruhigendes haben. Aber natürlich ist schwer jetzt die Frage zu beantworten, naja, erlebt der Mensch in mir das Rot genauso innerlich, wie ich es erlebe. Aber zweifellos, wir alle erleben etwas dabei. Wir erleben etwas, das nämlich weder der Farbstoff, also das Material an sich ist, noch die elektromagnetische Schwingung ist, noch überhaupt irgendetwas physikalisch-physisches. Es ist eben ein seelisches Erleben. Und das ist interessant, denn wir sprechen die ganze Zeit von der sinnlichen Welt, aber wir erleben an der sinnlichen Welt oder in der sinnlichen Welt eigentlich was Seelisches. Und das hat eine eigene Realität, ganz offensichtlich, weil sonst hätten wir es ja nicht erleben. Wir haben sie ja alle, sonst wird man nichts sehen, nichts hören, nichts, wären wir wahrscheinlich nicht da, ich weiß nicht. Oder wir würden nichts wissen voneinander, so wie wir alle hier sitzen. Wir erleben etwas, also etwas muss es doch sein. Und es ist eine seelische Realität. Das Rot ist eigentlich eine seelische Realität. Nicht wahr? Das Wunderbare von Goethes Farbenlehre etwa, die wir auch einmal in einem Vortrag hier behandelt haben, ist, dass er die physikalischen Eigenschaften des Lichtes und der Farbe nämlich sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr klar heranführen kann, auch an dieses unmittelbare seelische Erleben. Er arbeitet eben wirklich mit dem Erleben der Farben und nicht mit einer abstrakten elektromagnetischen Schwingung, die im Grunde mit dem Farberleben selbst nichts zu tun hat. Damit will ich nicht sagen, dass nicht eine elektromagnetische Schwingung da ist, wo auch Licht und Farben sind. Aber nur mit dem Farberleben selber haben sie nichts zu tun. Also man kann sehr wohl, und wir alle tun es, an der sinnlichen Welt, in der sinnlichen Welt, Seelisches erleben. Und dieses Seelische ist nichts eigentlich physikalisch-physisches. Ist doch interessant. Wir tauchen in eine eigene Welt ein, in eine Seelenwelt, die nicht physischer Natur in Wahrheit ist. Und wir haben es noch dazu jeden Tag vor Augen und merken es gar nicht. Also wir haben eine nicht materielle, nennen wir es einmal höhere Welt, eine Seelenwelt um uns dauernd. Und was wir eben in den Farben, in den Sinnesqualitäten überhaupt erleben, ist so das letzte Zipfel davon, dieser Seelenwelt. In Wahrheit, so jedenfalls, wie uns das Rudolf Steiner dann schildert, der hat sehr, sehr viel über diese Dinge gesprochen und geschrieben, na, ist das so also ein kleines Zipfel davon, das noch sehr, sehr abgeschattet sogar dadurch erscheint, dass uns eben diese Sinnesqualitäten an der Materie erscheinen. Nicht wahr? An den Dingen, an den Gegenständen. Weil selten erscheinen sie so ganz freischwebend, beim Regenbogen fast, aber selbst da ist ja, sind die Regentropfen irgendwie daran beteiligt. Also es ist interessant, dass uns diese Seelenqualitäten an der materiellen Welt erscheinen, so wie darauf gepickt irgendwie. Und von dort werden sie uns sozusagen zurückgespiegelt und dann können wir uns sehr bequem gegenüberstellen dem Ganzen. In alten Zeiten, als die Menschen eben auch noch diese mythologischen Bilder entworfen haben und die Welt mehr in diesen Bildern geschildert haben, wo so der Übergang zwischen dem wirklich tagwachen Zustand und dem Traumzustand ein sehr gleitender war, man bei Tag auch noch sehr viel geträumt hat, in der Nacht vielleicht auch viel länger wach war in einem traumartigen Zustand, aber wo das viel gleitender überging, da haben die Menschen auch diese Sinnesqualitäten selber in einer, ich möchte fast sagen, reineren, von den Gegenständen mehr losgelösten Form erlebt. Nicht, weil wir wissen ja, dass wir auch diese Erlebnisse, diese Sinnesqualitäten durchaus im Traum erleben. Nicht angeregt, aber jetzt durch eine äußere Wahrnehmung. Also wenn wir zu dem Gartenzaun zurückkommen oder so, dann steht nirgendwo wirklich dieser Gartenzaun, sondern er bildet sich seelisch in uns irgendwo. Also es ist ein eigentlich rein seelisches Erleben, das aber in seinen Formungen noch zumindest an sinnliche Gegenstände erinnert. Hängt damit zusammen, dass halt da Erinnerungsbilder an das sinnliche Erleben herauftauchen und mitverarbeitet werden drinnen. Also wenn man dann genauer schaut, ist der Gartenzaun sicher ähnlich einem, den wir schon irgendwann einmal wo gesehen haben. Und in alten Zeiten haben die Menschen die äußere gegenständliche Welt noch nicht so klar und so wach, so konturiert wahrgenommen. Da waren auch die Farbqualitäten namentlich noch so fast im Erleben fast wie umspielt die Gegenstände. Das heißt, das Erleben war so, dass es wie eine Art Farbhülle um die Gegenstände herum war und dann je weiter die Entwicklung fortgeschritten und dabei waren die Farben auch viel strahlender, viel leuchtender wurden sie erlebt, in diesem inneren seelischen Erleben, die waren nicht wirklich draußen, also, sondern in diesem Übergang zwischen Traum und Wachen hat man das erlebt. Und erst so sozusagen, wenn man ganz aufgewacht ist und der Traum ganz weggefallen ist, dann hat es sozusagen Klatsch gemacht und jetzt sind die Farben so ganz an die Oberfläche der Gegenstände gepickt. Das erleben wir heute. Und zugleich sind sie, ich möchte sagen, schattenhafter geworden. Also eben, man kann nämlich so etwas machen wie, da braucht man jetzt gar nicht an irgendeinen Hokuspokus glauben oder an irgendwas Besonderes. Man kann zum Beispiel Farbmeditationen machen. Das heißt, man vertieft sich in eine bestimmte Farbqualität, beginnend damit, dass man einfach sinnlich sich wirklich irgendeine bestimmte Farbfläche hinnimmt, möglichst was nicht sehr gegenständlich ist, und sich auf das konzentriert und versucht, alles andere beiseite zu schaffen, also nicht fünfmal im Zimmer herumzuschauen, nicht jetzt zwickt es mir da wieder, sondern ganz mit dem bewussten Erleben einzutauchen in diese Farbe, sozusagen ganz etwa in Rot zu leben oder in Blau zu leben. Dann, wenn man das öfter, immer wieder regelmäßig macht, also solche Übungen wirken nur, wenn man sie regelmäßig wiederholt, mit einer eisernen Disziplin eigentlich wiederholt, also das ist eine Schwerarbeit in Wahrheit, das ist Seelengymnastik, Geistgymnastik, das ist mindestens so heftig wie im Fitmach-Mit-Studio auf körperlichen Weg. Aber dann kommt man schon daran heran, die Farben ganz anders und viel intensiver und viel klarer zu erleben. Die Farben als solche nehme ich jetzt. Und das Gegenständliche, an dem sie zwar notwendig zuerst auch erscheinen müssen, fällt weg. Ja, man kann dann sogar im reinen inneren Erleben diese Farbe sehr stark heraufrufen. In einem rein inneren Erleben wie wir es auch im Traum haben, aber nur jetzt im völlig wachen Zustand. Dass man sozusagen im Inneren, sagen wir mal, Fantasiebild jetzt diese Farbe heraufruft, sie innerlich vor sich sieht, ganz klar weiß, das ist jetzt kein äußeres Erlebnis, weil sonst wäre es eine Halluzination, wenn wir wo Farben sehen, wo gar keine draußen sind. Aber wir wissen ja, wir haben das selber heraufgerufen, dieses Erlebnis, und erleben es jetzt innerlich ganz stark. Und dann viel strahlender in Wahrheit, als wir sie draußen durch die Sinne erleben. Dann kommen wir heran an die eigentliche Seelenqualität dieser Farben, an die seelische Realität der Farben, die durch sinnliche Erleben eben an die äußeren Gegenstände gepickt, geklebt sind und darüber gegossen sind. Sie können das gern probieren, es funktioniert. Es funktioniert ganz gut. Man muss oft lange trainieren dazu, dass man ein deutliches Erlebnis hat. Es funktioniert, wenn man sagt, naja, aber heute mache ich es und morgen werde ich es auch machen. Nein, Jesus, es war schon wieder eine Woche, habe ich es nicht gemacht. Hol mir es geschwind noch, weil der rote Fläche. Nein, jetzt muss ich schon wieder ins Büro. Funktioniert nicht. Also man muss sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, am besten dieselbe Stunde am Tag, jeden Tag, weiß nicht, am Abend oder in der Früh sehr gut auch, es zu machen. Also wenn man so gerade aus dem Schlaf kommt und gar nicht viel getan hat, 10 Minuten hinsetzen und damit beschäftigen. Man sieht die Welt mit ganz anderen Augen, wenn man das eine Zeit gemacht hat. Also, man kann sehr wohl in diese Seelenwelt eintauchen, in gewisse Bereiche jedenfalls. Und diese Sinnesqualitäten allein schon sind etwas Seelisches, sind eine rein seelische, nicht materielle Qualität oder Realität, eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die eine sehr starke Wirkung auf den Menschen im Übrigen hat, nicht wahr? Also die Farben, die Gerüche namentlich, also Geruchsqualitäten, die gehören auch dazu. Die wirken sehr stark auf den Menschen, nur das verschlafen wir überhaupt fast ganz. Man kann die Menschen unheimlich gut durch Düfte manipulieren. Spielt auch unheimliche Rolle im sozialen Umgang der Menschen miteinander, nicht wahr? Der Spruch, den kann ich nicht riechen. Das hat ja eine sehr reale Basis. Da drückt sich etwas aus in den Gerüchen. Und dahinter steckt aber eine seelische Realität auch noch. Nicht wahr? Sicher, die Chemiker sagen halt, naja, das sind die Duftstoffe, na sicher, das sind die Vermittler, aber der Duftstoff allein ist nicht dieses Erleben, das damit verbunden ist. Und dieses Erleben ist es, was dann unser Seelenleben in Bewegung bringt, so oder so. Im Endeffekt für uns bewusst wird dann höchstens, naja, der ist mir sympathisch oder der ist mir unsympathisch. Also so auf das kommt, und wir wissen gar nicht warum, er hat uns eigentlich gar nichts getan. Nicht? Was passiert einem doch oft? Kommt einer, den mag ich nicht. Er hat noch gar kein Wort gesagt, aber irgendwie, der ist komisch. Das passiert doch immer wieder. Und wenn man sich oft zusammen sagt, ja, jetzt kommt kein Vorurteil oder sonst was, schau einmal, wie er wirklich ist. Aber das wird oft durch diese Dinge ausgesprochen und die Sinnesqualitäten transportieren auch sehr viele Seeleneigenschaften in Wahrheit. Ohne sie jetzt zu werten, weil uns wer unsympathisch ist, muss er deswegen kein schlechter Mensch sein. Das passt halt offensichtlich mit unserem Seelenleben nicht ganz zusammen, das ist das Einzige. Der kann ein wunderbarer Mensch sein, mit anderen sich wunderbar vertragen. Es gibt halt Unterschiede. Mit manchen Menschen passt man besser zusammen, mit manchen weniger. Ist auch gut, wenn man sich dafür einen Blick erwirbt und entwickelt, sonst ist man dauernd in Konflikten irgendwo drinnen. Und Konfliktbewältigung ist ja gerade in unserer heutigen Zeit was sehr Wichtiges. Es gibt sehr viele Konflikte, gerade weil auch unser äußeres Leben natürlich sehr viele, sage ich mal, negative Einflüsse auf unser Seelenleben hat, das sehr in Unordnung bringt. Ich glaube, keiner kann heute so von Haus aus sagen, dass das Alltagsleben die beste Förderung eines harmonischen Seelenlebens ist. Namentlich, wenn man in einem hektischen Beruf oder wo da innen steht. Also die Menschen, die am Land gelebt haben früher oder so und dort in Ruhe sich die Dinge eingeteilt haben, auch schwer haben arbeiten müssen, die waren seelisch viel, viel ausgeglichener. Wir, namentlich die Stadtmenschen, wir sind da fürchterliche Nerven in Wahrheit im Vergleich zu den Menschen früher. Eben weil diese Entwicklung sehr einseitig in dieses Nervenprinzip hineingegangen. Also das ist auch wieder eine gewisse Einseitigkeit. Ich meine, ohne es zu verurteilen, musste auch sein, nur wir müssen damit fertig werden. In dem Moment nämlich, wo wir erkennen, dass es eine Einseitigkeit ist, na, dann schauen wir, ob wir nicht eine Zweiseitigkeit dazu bringen oder eine Dreiseitigkeit oder eine Vielseitigkeit vielleicht sogar. Es ist alles kein Problem in Wahrheit, wenn man den Ausgleich dazu sucht und wenn man sucht, findet man ihn auch in irgendeiner Form. Also das ist für die, sage ich mal, Gesundheit des Seelenlebens was äußerst wichtig ist, dass wir diesen Ausgleich, diese Ausgeglichenheit suchen und nicht die Einseitigkeit haben, an die das Tier von Haus aus durch seine Natur gebunden ist. Weil das Tier hat ein seelisches Erleben, das Seelische ist etwas, was zwar mit dem Körper sehr stark verbunden ist und beim Tier noch stärker als beim Menschen, was aber trotzdem auch im Tier eine eigene Realität bedeutet, aber es ist sehr einseitig, weil es eigentlich gefesselt ist durch die einseitige Körpernatur des Tieres, die eben so einseitig ausgebildet ist. Der Mensch, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist eigentlich vergleichsweise nahe dem Embryonalzustand geblieben, also nach allen Richtungen offen geblieben, nicht einseitig verhärtet in diese oder jene Richtung zurückgenommen. Und dadurch kann sich auch das Seelenleben, soweit es einmal an dieses Körperliche gebunden ist, harmonischer ausbilden. Also wir haben den Körper, das Leibliche des Menschen oder des Tieres, wir haben das Seelische als eine im Grunde eigene Realität. Denn jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Wir können sagen, bis zu einem gewissen Grad ist die Seele, wenn wir jetzt so sie substanziell greifen wollen, gewoben etwa aus diesen Sinnesqualitäten. Das ist der Stoff, aus dem die Seele ist. Nicht nur, aber das gehört zumindest dazu. Und sie ist aus einer eigenen Welt offensichtlich entnommen, in der diese Qualitäten vorhanden sind und aus der wir alle schöpfen, also aus einer Seelenwelt. Aber noch etwas gibt es dazu, und das ist nämlich das, was uns dann vor allem den Anstoß für unser Selbstbewusstsein gibt, was uns den Anstoß gibt, diese Fragen zu stellen, na, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, warum muss ich leiden und so weiter. Wo liegt bei mir die Schuld? Das Tier stellt sich nicht die Frage nach Schuld und Sühne und so weiter, nach moralischer Verantwortung. Wir stellen uns diese Fragen. Und diese Fragen kommen daraus, dass wir auch noch über etwas verfügen, das wir als Geist bezeichnen können. Beim Tier ist es so, dass es zumindest keinen individuellen Geist im Wesentlichen hat. Es gibt eher so etwas wie einen Art Gruppengeist, der, weiß ich nicht, über allen Löwen waltet. Und eine, also das heißt eine bestimmte, sagen wir mal, Art von Intelligenz, die aber gruppenhaft ist, die in die ganze Gruppe hinein, in die ganze Tiergattung hineinwirkt. Beim Menschen ist es aber ein individueller Geist, der hineinwirkt. Also die Seele ist etwas, was eigentlich eingespannt ist zwischen dem Leiblichen und dem Geistigen. Und das ist ihre eigentliche Aufgabe, zu vermitteln zwischen den beiden. Also im Menschen zumindest ist das so. Die Brücke zu bilden, einerseits zwischen der äußeren, der körperlichen Welt, der sinnlichen Welt, von der wir aber gerade gesehen haben, ja, gerade die Sinnesqualitäten selber, da geht es schon ins Seelische hinüber. Da vermittelt es in Seelische hinüber. Aber auf der anderen Seite nimmt die Seele auch Impulse auf aus der geistigen Welt. Also nach zwei Seiten. Und das heißt, ein Verständnis für die Seele selbst und für den Menschen überhaupt wird man gewinnen, wenn man mal lernt, diese drei Glieder oder Steiner nennt es Wesensglieder des Menschen, dass man die unterscheidet. Das Leibliche, das Seelische und das Geistige. Erst im Zusammenwirken dieser drei sind wir das, was wir als Menschen sind. Und es ist eine Einseitigkeit, heute wird es halt meistens zumindest in den wissenschaftlichen Bereichen aufs Leibliche reduziert. Ja, aber warum? Weil alles, was körperlich dinglich ist, das kann man sehr gut beschreiben, beobachten, in mathematische Formeln pressen und so weiter. Das kann ich in geometrische Formen fassen, dann kann ich rechnen damit. Das geht sehr gut. dieses mehr rein innere seelische Erleben oder auch so die Sinnesqualitäten für sich, das ist schon viel schwerer damit, was anzufangen und da Ordnung zu haben. Da ist immer die Gefahr, dass wir kleines Träumen verfallen und dann schlafen wir eh schon ein und das ist weg. Und vor allem können wir uns dem eigenen seelischen Erleben gar nicht so gut gegenüberstellen. Den Gegenständen stellen wir uns gegenüber und die können wir betrachten. Und wenn es tote Gegenstände sind, umso besser. Weil dann beschreibt die Wissenschaft heute die ganze Natur eigentlich wie tote Gegenstände. Das liegt daran, weil das am bequemsten ist. Die halten ja ruhig. Und selbst wenn es dann eine Maschine ist, die in Bewegung ist, na gut, dann geht das auch noch irgendwie. Aber wenn das alles so fließend ineinander ist, da wird es schon sehr schwierig. Da verliert man sofort den Faden irgendwo. Und im seelischen Erleben geht es aber dann sehr wohl so fließend zu. Das erfordert also eine viel höhere Aufmerksamkeit, eine viel höhere Konzentrationskraft. Auch da nicht das Bewusstsein zu verlieren, dass nur mehr irgendwas vorbeiflimmert. Also, und da ist alles in sehr schneller, sehr rascher, fließender Bewegung. Also wir müssten eigentlich lernen, unser Seelenleben oder das Seelische überhaupt so bewusst, so klar beobachten zu können, wie wir heute nur die gegenständliche Welt beobachten. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Das war der Untertitel von Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit. Ein Ausgangspunkt. Also er versucht, diese wissenschaftliche Exaktheit, die klare Wachheit des Bewusstseins jetzt zu errichten auf seelische Beobachtungen. Und das mit der gleichen Klarheit zu erforschen, wie man sonst nicht die äußere Welt erforscht. Das geht. Das geht. Es ist nur mühsam. Es braucht sehr, sehr viel Übung, sehr viel Konzentrationskraft, in das einzutauchen. Und etwa, wenn man seine Philosophie der Freiheit, zu der die Vorarbeiten im Grunde, die Vorstufen, wo er sich mit Goethes Erkenntnistheorie und so beschäftigt hat, das ist hier, sind die ersten Ideen dazu entstanden. Hier hat er die ersten Ideen dazu niedergeschrieben. Also sind wir an einer denkwürdigen Stätte. Aber es geht eigentlich darum, und das ist der Kern der Anthroposophie, die er dann entwickelt hat, dieselbe wissenschaftliche Klarheit einfach auf höhere Weltbereiche oder andere Weltbereiche auszudehnen, die wir heute nur gegenüber der gegenständlichen Welt haben. Und ein wichtiger Ausgangspunkt war für ihn eben auch gerade Goethes Farbenlehre, weil Goethe gerade eine wichtige Vorarbeit dafür geleistet hat, gerade dieses wie nennt es Goethe, das sinnlich-sittliche Erleben der Farben. Mit sittlich meint er also das, was ins Seelisch-Geistige hinüberspielt. Beides zusammenzuschauen, da ist eigentlich gar kein Widerspruch. Es sind zwar zwei verschiedene Welten, aber es ist ein Übergang da. Mein Gott, und wie haben die Philosophen gegrübelt in der ganzen Neuzeit über das Leib-Seele-Problem? Wie kann das jetzt zusammenwirken? Man hat zwar noch gedacht, ja Seele, das gibt's irgendwie, aber es ist auch was ganz anderes als das Körperliche, aber wie wirkt das zusammen? Wie kann was Seelisches, das ist so ein Hauch, wie kann das Körperliche in Bewegung setzen oder wie funktioniert das? Da haben sie gegrübelt und gegrübelt. Wenn man das so macht wie der Goethe mit seiner Farbenlehre, hat man den Übergang unmittelbar im Erleben in Wahrheit. Das sagt ja niemand, dass man es in solchen Formen beschreiben muss, wie halt heute die Wissenschaft die gegenständliche Welt beschreibt. Das ist ja nicht auch nicht ein Dogma, dass das der Weisheit letzter Schluss ist und das Einzige. Es hat schon sein Gutes. Wenn ich nur die Gegenstände Welt beschreibe, die technische Welt beschreibe, ist das was Wunderbares. Also nichts dagegen zu sagen. Ich bin selber Techniker und Chemiker, also ich beschäftige mich mit diesen Dingen und bin sehr glücklich damit. Aber da hört die Welt nicht auf. Sie geht auch weiter. Und Goethe hat so eine Brücke gebaut und auf das hat Steiner aufgebaut und ist dann weitergegangen im seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Und dann kommen eben so Dinge heraus, wie das eben sehr deutlich beschreibt, wie der Mensch eben diese drei mal grundlegenden Wesensglieder hat, das Leibliche, das Seelische das Geistige. Das kann man dann alles noch feiner untersuchen und das wird sehr kompliziert. Die Geschichte, man darf sich ja nicht denken, das ist dann mit drei Sätzen abgetan und dann wissen wir alles. Eben diese Seelenwelt und Vorgriff auf irgendwas später, ist die geistige Welt, die ist mindestens so reich wie die äußere Welt. Wenn nicht noch reicher. Und da gibt es also unheimlich viel zu entdecken, obwohl es für uns heute, für unser heutiges Erleben nicht vorhanden ist. Für die Völker der alten Zeit war es teilweise vorhanden, aber eben in diesem traumartigen Bewusstsein, das so in diesen Bildern geschildert wurde, halt, die wir heute meistens missverstehen. Heute haben wir die Chance, wenn wir unser Bewusstsein schärfen, die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, haben wir vielleicht die Chance, auch erlebend, mit wachem, wissenschaftlich klarem Bewusstsein in diese Bereiche vorzudringen. Warum nicht? Wer sagt es? Und Steiner hat jedenfalls sehr viel darüber geschrieben, was so auf den ersten Blick unheimlich befremdend sein muss für einen Alltagsmenschen, weil er da Dinge beschreibt, die einfach für den Alltagsmenschen schlichtweg nicht vorhanden sind. Aber wenn man es gerade so aus den Wurzeln verfolgt, etwa eben, wie er sich mit Goethes Schriften beschäftigt hat, wie er darauf hingeschrieben hat, die Erkenntnistheorie von Goethes Weltanschauung und das dann zur Philosophie der Freiheit weiter verarbeitet hat. Und wenn man so Schritt für Schritt den Weg verfolgt, sieht man, das ist eigentlich ein sehr, sehr klar überschaubarer Weg. Man braucht Jahre, um da mal sich durchzutasten. Und es genügt vor allem nicht so wie bei einem normalen Buch, es einfach zu lesen und dann sage ich, aha, jetzt weiß ich, um was es geht. Eigentlich ist es immer die Aufforderung, selber an diese Erlebnisse heranzukommen, sonst kommt man nämlich nicht weiter. Also wie ich es Ihnen etwa mit der Farbmeditation geschildert habe. Die muss ich machen. Wenn ich sie nicht mache, dann werde ich wahrscheinlich das, was er schreibt, nicht verstehen oder missverstehen. Dann werde ich nichts anfangen damit, weil ich muss an diese Erlebnisse mich herantasten langsam. Ich meine, er war halt ein Mensch, der diese Erlebnisse dann in sehr reicher Form hatte, wo viele von uns wahrscheinlich nicht herankommen können. Aber zumindest ein bisschen können wir herankommen. Und das kann dann schon ein gewisses Vertrauen zu dem geben, was er sonst darüber sagt. Und dann wird man als eine sehr reiche Welt gewiesen, die da dahinter steckt. Also die mindestens so reich ist wie die äußere Welt. Und dann kann man es vielleicht auch wagen, eben Ausblicke darauf zu geben, was die Seele des Menschen nach dem Tod erlebt. Was mit dem Geist des Menschen, den haben wir ja auch noch. Das müssen wir ja auseinanderhalten. Im Übrigen diese Trennung, also dass man nur mehr spricht von Leib und Seele und heute überhaupt meistens nur mehr vom Leib. Das ist schon eine relativ alte Geschichte, das geht auf die Kirchengeschichte zurück. Ins Christentum, ja. Also da gab es ein Konzil, ein Kirchenkonzil. Bis dahin, 869 war das vierte Konzil von Konstantinopel. Da wurde als heretisch, als ketzerisch erklärt die Lehre, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Einfach ein Hintergrund war der, dass man einfach eine sehr starke Kluft zur Welt Gottes schaffen wollte. Also der Geist, das ist ja sowas Ähnliches wie Gott, ein kleiner Gott selber. Na, das ist viel zu gefährlich, also lieber eine sehr große Kluft. Das ist ketzerisch. Also der Mensch hat einen Leib und eine Seele und die Seele hat ein paar geistige Eigenschaften. Ein bisschen ein Unterschied zum Tier muss doch sein. Also die Seele hat ein paar geistige Eigenschaften, aber der Geist ist Gott vorbehalten. Und da ist eine große Kluft geschaffen und dann in der Neuzeit haben halt die Philosophen dann überhaupt nicht mehr gesprochen über Leib und Seele und haben gar nicht mehr gewusst, dass das eigentlich von dort herkommt. Weil ja die ganze Bildung eigentlich, auf der die Wissenschaft aufbaut, die baut auf der mittelalterlichen Theologie in Wahrheit auf. Da ist das Denken geschult worden. Und bis in die Ausdrücke hinein und dass das Lateinische bis ins 19. Jahrhundert weit hinein und noch darüber hinaus war das Latein die internationale Wissenschaftssprache. Im Grunde das Kirchenlatein, das alte. Also das sind diese Denkformen, die weitergegangen sind. Und dann weiß keiner, wieso plötzlich der Geist unter den Tisch gefallen ist. Das ist halt ein altes Kirchendogma, das es gibt. Also solche Zusammenhänge sind oft auch sehr interessant, wenn man auf die stößt. Also Leib, Seele und Geist. Und eines kann man vielleicht doch, ich sage mal jetzt zum Abschluss für heute. Sie können dann gerne sehr viele Fragen noch dazu stellen, aber ich glaube, so für den Anfang ist es einmal so ein bisschen zum Heranschnuppern an die Dinge genug. Es gibt endlos viel zu sagen. Also die Seele ist nicht nur ein weites Land, sie ist ein unerschöpfliches Gebiet. Und da könnte man wahrscheinlich Jahre darüber sprechen und würde nicht zum Ende kommen. Aber einmal so ein erster Einstieg. Aber vielleicht noch so viel über das Schicksal der Seele nach dem Tod. Eines ist vielleicht ganz klar, dass die seelischen Erlebnisse, die unmittelbar an die physischen Sinnesorgane gebunden sind und die unmittelbar an das physische Gehirn gebunden sind, das heißt also das sinnlich-verstandesmäßige, das ist nach dem Tod weg. Weil das braucht das physische Werkzeug. Das ist ganz klar, weil das sehen wir ja schon im Leben hier, wenn das beschädigt ist, erlebt man auf dem Gebiet dann nichts mehr. Wenn das Auge beschädigt ist, wenn die Nerven da beschädigt sind, dann sehen wir die sinnliche Welt nicht. Also das verschwindet. Ich meine, da wir heute unser Bewusstsein hauptsächlich ausgefüllt haben mit diesem Erleben, da fällt eine ganze Menge weg. Die Frage ist, was dann überbleibt. Aber es bleibt noch eine ganze Menge über, was nur heute bei uns halt sehr stark überstrahlt ist durch das sinnliche Erleben. Aber das heißt, es gibt einen Teil der Seele, der weitergeht und einen Teil des seelischen Erlebens, das mit dem Tod aufhört. Und wir müssen uns sozusagen nach dem Tod entwöhnen all dessen, was uns an das Sinnliche bindet. Das taucht aber auch immer wieder in den religiösen Überlieferungen, etwa auch im Christentum auf. Na, da ist zum Beispiel vom Fegefeuer die Rede. Das Fegefeuer ist nichts anderes, als dass dort aus der Seele das abgelegt wird, was uns an die sinnliche Welt bildet und was wir in einer rein seelischen Welt nicht brauchen können, was dort keinen Platz hat. Also es geht eine starke Umgestaltung des Seelenlebens vor sich nach dem Tod, aber es hört nicht auf. Das möchte ich einmal als Zukunftsperspektive hinstellen. Sie müssen mir das nicht glauben. Glauben müssen Sie mir überhaupt nichts. Wir sind nicht in der Kirche. Ich gebe Ihnen das nur als Anregung mit auf den Weg. Steiner hat dazu noch viel, viel mehr Anregungen gegeben. Dankeschön.